Bevor wir starten, würde ich gern kurz beten noch. Danke, Jesus, dass du da bist. Und wenn du da bist, ist alles möglich. Und danke, dass du jetzt auch in den Kinderstundenräumen bist, dass du dort genauso wirkst, übernatürlich wie hier. Dass du die Leiter segnest, Salbung schenkst und viel Liebe für die Kinder. Und ich danke dir, dass du hier bist, dass du jeden Einzelnen berührst, Jesus, und dass du groß gemacht wirst heute Morgen. Es geht nur um dich, nur um dich. Du sollst gesehen werden, was du für uns getan hast. Amen. Ja, ich habe schon vor längerer Zeit ein Buch gelesen über Jesus und seine letzten Stunden. Und es hat mich dazu gebracht, mich mehr damit zu beschäftigen. Und das möchte ich gern heute Morgen mit euch teilen. Es wird eine Botschaft sein, die uns alle neu voller Dankbarkeit sein lassen wird über dem, was Jesus für uns getan hat. Jesus, der Mann, der die Welt veränderte wie kein anderer vor und nach ihm. Und ich habe so 5 Punkte, die wir anschauen wollen. Und der erste Punkt ist, Jesus bereitet seine Jünger auf seinen Tod vor. Vielen Dank, Moritz. Alles, was geschehen sollte und letzten Endes auch was geschah, nichts war dem Zufall überlassen worden. Schon hunderte Jahre zuvor von den Propheten vorhergesagt. Und Jesus selber hat immer wieder seine Jünger auf seinen Tod vorbereitet. Auch Gott selber hat Jesus auf seinen Tod vorbereitet. Und das können wir lesen in Markus 31. An diesem Tag sprach Jesus zum ersten Mal von seinem Tod. Der Menschensohn muss viel leiden. Die Führer des Volkes, die hohen Priester und die Schriftgelehrten werden ihn verurteilen und töten. Aber nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. So offen sprach Jesus mit seinen Jüngern. Und in den letzten Stunden erleben wir, wie Jesus sich als das Lamm Gottes und zugleich als Hohepriester offenbart. Jesus lässt Spott, Demütigung und tiefste Verachtung über sich ergehen. Es ist ein Zeugnis von einer Liebe, die alles gibt und alles auf sich nimmt. Und auch da sehen wir schon, Jesus wurde nicht ermordet. Jesus gab sein Leben freiwillig um dein und meinetwillen. Und das können wir lesen in Johannes 10, 17. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben. Und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Jesus gab sein Leben, um den Tod ein für alle Mal zu besiegen. Es war seine Liebe zu dir und zu mir, die ihn das alles ertragen ließ. Und dazu brauchte es ein Kreuz, Gehorsam, und die Bereitschaft, für die Sünden der ganzen Menschheit zu sterben. Und ich möchte die Stelle lesen, als Jesus für seine Jünger betete, bevor er verraten und verhaftet wurde. Johannes 17. Vater, die Zeit ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Denn du hast die Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt geschaffen wurde. Und dann kommt der zweite Ort, den wir anschauen wollen, die Gebetszeit im Garten Gethsemane. Nach dem Abendmahl und nach diesen Worten, wissen wir, gingen sie zum Ölberg. Und dann lesen wir in Lukas 22, dort forderte er sie auf, betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Und dann kniete er sich hin und betete: Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkt ihn. Jesus hat seine Jünger aufgefordert zu beten. Warum? Weil er wusste, dass Versuchungen kommen würden. Er selbst hat sich zum Gebet zurückgezogen. Und da wurde mir wieder groß, wie Jesus Versuchungen begegnet. Auf die Knie gehen und beten. Das ist so einfach. Ich habe mich daran erinnert an den Vorbereitungen. Ich bin in Weiler in der Gemeinde groß geworden und ich weiß nicht mehr, Dienstag oder Donnerstagabend war Gebetsstunde. Und dann hast du von der Bank dein Kissen genommen und dann bist du vorgegangen und hast dich hingekniet und dann haben wir zusammen gebetet. Und auch heute noch, wenn Fred und ich eine Not haben, dann gehen wir zusammen auf die Knie und beten. Und Jesus fleht seinen Vater im Garten Gethsemane dreimal an, ihm den Kelch des Leidens und Sterbens zu ersparen, sofern es sein Wille ist. Und da sehen wir auch, dass Jesus ganz Mensch war. Aber Jesus wusste, dass er den Kelch des Leidens trinken musste, indem er die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Und doch zeigt sich in der Bitte, wie schwer es für Jesus gewesen sein muss. Und dann wissen wir, habe ich vorher gelesen, kamen Engel höchstpersönlich, um ihn zu stärken. Und ich bin mir sicher, auch heute noch, ob es uns immer bewusst ist oder nicht, sendet Gott seine Engel aus, um uns zu dienen. Und mein Wunsch für heute Morgen ist, wenn wir die letzten Stunden von Jesus anschauen, dass dir und mir wieder ganz neu groß wird, was Jesus für uns getan hat, dass er ein vollkommenes Opfer gebracht hat, um uns vollständig mit Gott zu versöhnen. Im Alten Bund war es allein am Versöhnungstag gestattet, also einmal im Jahr, dass der hohe Priester in das Allerheiligste treten durfte. Er trat mit dem Blut des Opfertieres das Allerheiligste, um Wiedergutmachung für die Sünden der Israeliten zu schaffen. Das lesen wir in 3. Mose 16. Aaron soll den Ziegenbock als Sündopfer für das Volk schlachten und das Blut in das Allerheiligste bringen. Dort soll er das Blut auf die Deckplatte und vor die Lade sprengen, so wie er es mit dem Blut des Stiers getan hat. Und schon das war ein prophetischer Hinweis auf Jesus, das Lamm Gottes, dass sein Blut für uns vergossen wird und die Erde durchtränken wird. Und dann lesen wir in Lukas 22, aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Gethsemane bedeutet Olivenpresse. Es war der Ort, wo Oliven gepresst wurden, bis sie platzten und die Flüssigkeit zum Vorschein kam. Aber seine Jünger sind eingeschlafen. Sie waren sich nicht bewusst, wie ernst die Lage ist und dass Jesus unsagbare Todesängste litt. Und ich habe in Jesaja und Jeremia Bibelstellen nachgelesen, wo von dem Becher des Zorns die Rede ist, der durch die Sünden der Völker bis zum Rand gefüllt ist. Und diesen mussten sie wegen ihrer Sünde leer trinken. Und jetzt forderte Gott Jesus auf, diesen Becher an unsere Stadt leer zu trinken. Es war nicht allein das Kreuz, es war dieses Wissen, dass er die Sünden der ganzen Menschheit tragen musste. Und niemand sonst auf der ganzen Welt hätte das tun können. Jesus allein, der ohne Sünde und ohne Schuld war, wurde für uns zur Sünde gemacht. Wir werden das nie ermessen können, wie schwer das für Jesus gewesen sein muss. Jesus wurde mit deiner und meiner Sünde konfrontiert. Er, in dem keine Sünde war, schmeckte den Tod. Es muss die Hölle gewesen sein für ihn. Am letzten Abendmahl sagte Jesus noch zu seinen Jüngern, als er den Becher nahm, und das lesen wir in Matthäus 26, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Gott hat einen neuen Bund mit uns geschlossen und dadurch empfangen wir Vergebung, Reinigung, Erlösung, Wiederherstellung, Befreiung. Und deshalb sollen wir uns immer wieder beim Abendmahl daran erinnern, was Jesus getan hat, als er den Kelch des Leidens getrunken hat. Dann kam das Verhör durch den Hohepriester. Dann wissen wir, wurde er vom Hohepriester verhört, nachdem er gefangen genommen wurde. Dort wurde er einfach ohne Grund geschlagen, beschuldigt, misshandelt. Und Jesus ließ das einfach geschehen. Warum? Damit wir von jeglicher Anklage des Teufels erlöst werden können. Wir wissen, dass der Feind uns Tag und Nacht anklagt, aber durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus jede Anklage auf sich genommen. Ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt. Ich war so oft unter Verdammnis, habe mich schlecht gefühlt, fühlte mich schuldig. Aber wenn wir Jesus in unser Herz eingeladen haben, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns und brauchen nicht unter Verdammnis kommen. In Römer 8, Vers 1 lesen wir, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Das ist gewaltig, das ist eine Freiheit, die nur in Jesus zu finden ist. Und in Kolosser 2, 13 steht, dass Gott uns unsere Sünden vergeben hat, aber auch die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht hat. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und wenn wir wieder angeklagt werden, dann dürfen wir zum Feind sagen, durch das Blut des Lammes und das Wort meines Zeugnisses bist du besiegt. Es gibt keine Verdammnis mehr für mich. Und selbst wenn unser eigenes Gewissen uns anklagt, dann dürfen wir wissen, dass auch hiervon uns Jesus befreit hat. Das können wir lesen in Hebräer 9. Wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Das ist übernatürliche Befreiung und Heilung von innen heraus, die dann in unserem Leben im Natürlichen sichtbar wird. Dann kam die Überlieferung an Pilatus. Jesus wurde an Pilatus überliefert, doch der hat gar keine Schuld an ihm gefunden und hat lieber seine Hände in Unschuld gewaschen. Und dennoch ließ er Jesus geißeln. Und ich habe im Bibellexikon nachgelesen, dass häufig Knochen und Bleistückchen in die Peitsche eingeflochten wurde. Und wer den Film The Passion angeschaut hat, weiß, wie furchtbar es gewesen sein muss für Jesus. So wie Jesus, der ohne Sünde war, unsere Sünden auf sich nahm, so nahm Jesus, der ohne Krankheit war, unsere Krankheit auf sich. In Jesaja 52 lesen wir, er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich, und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Und dann die gewaltige Botschaft in 1. Petrus 2, 24, da steht, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Und das ermutigt mich, nicht auf Krankheit zu schauen, sondern auf Jesus. Auch wenn ich für Menschen um Heilung bete, meinen Blick einzig und allein auf Jesus zu richten, der am Kreuz für unsere Krankheiten gestorben ist, und alles von ihm zu erwarten. Und dann haben sie Jesus die Dornenkrone auf den Kopf gedrückt, haben ihn verspottet und angespuckt. Mit einem Stock haben sie immer wieder auf seinen Kopf geschlagen. Und wieder floss Blut, als die Dornen in seine Kopfhaut eingedrückt wurden. Wir haben vielleicht alle schon mal einen Splitter oder einen Dorn im Finger gehabt und wir wissen, wie weh das tut. Und wenn du das nicht rausholst, dann entzündet sich's. Also es kann sehr weh tun. Die Dornenkrone, die Jesus trug, steht für die Folgen der Sünde. Nachdem Adam von der Frucht gegessen hatte, sagte Gott zu ihm, dass der Ackerboden seinetwegen verflucht sein sollte. Dornen und Disteln sollten darauf wachsen. Und auch diesen Fluch, das lesen wir in Galater 3, dass Jesus am Kreuz den Fluch auf sich nahm. Jesus trug für uns die Dornenkrone, jeden Fluch, jeden Schmerz, jede Ablehnung, jedes Unrecht, das dir angetan wurde, jede Verleumdung, jeden Rufmord, einfach alles trug Jesus, damit er uns vom Fluch des Gesetzes freimachen konnte. Und das dürfen wir im Glauben annehmen. Und ich hatte gestern Abend noch in der Vorbereitung, hatte ich den Eindruck, dass jemand da ist, der übervorteilt wurde. Im Schwäbischen, glaube ich, sagt man so ein bisschen, über den Tisch gezogen geworden ist. Und ich möchte dich ermutigen, der Herr wird für dich streiten. Er sieht's, er war dabei, er hat es gesehen. Und dann kam das Kreuz. Der Weg zur Kreuzigung, die Kreuzigung selbst. Und da möchte ich lesen, was schon Jahrhunderte zuvor von Jesaja prophezeit wurde, in Jesaja 53. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Von menschlicher Seite hätte das Problem Sünde niemals gelöst werden können. Deshalb gab Gott seinen einzigen Sohn, der die Sünde der ganzen Menschheit auf sich nahm, um dich und mich wieder mit ihm zu versöhnen, die Beziehung wiederherzustellen, die durch den Sündenfall zerstört wurde. Und das lesen wir in Kolosser 1, Vers 20. Durch Jesus hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Vielleicht haben wir alle schon mal Versöhnung erlebt, wenn Streit war. Ich kenne so Zeiten, wir hatten schwere Zeiten am Anfang in unserer Ehe, wo wir uns immer wieder versöhnen durften. Und wie schön war es, nicht in Streit gefangen zu sein, versöhnt zu sein, Frieden zu haben. Und ich bin gesegnet mit einem Mann, dessen Name bedeutet Mann des Friedens. Ja, und dann kam die Kreuzigung. Innerhalb kurzer Zeit wurde Jesus an ein Kreuz genagelt, um deiner und meiner Sünde willen. Es waren einige Stunden, die Jesus dort am Kreuz hing. Stunden der Schmerzen und des Verlassenseins von Gott. Aber dann sprach Jesus die Worte, die die Erde und die Hölle erschütterten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Erkennen wir, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr er sich nach uns sehnt, nach jedem Einzelnen von uns, wie kostbar, wie wertvoll du in seinen Augen bist. Er hat alles gegeben. Ich sage immer, mein Mann liebt mich sehr, aber er könnte mich nie so lieben, wie Jesus mich lieb hat, der sein Leben für mich am Kreuz von Golgatha gegeben hat. Und ich möchte abschließen mit dem Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und ich möchte einfach noch so zwei Fragen stellen. Vielleicht bist du schon lange gläubig, aber du merkst, es sind Dinge in deinem Leben, die dich gebunden halten. Und du Hilfe brauchst, so wie ich damals Menschen, die für mich gebetet und gefastet haben, die mir gedient haben, die mich freigesetzt haben. Oder du hast noch nie Jesus dein Leben anvertraut. Und du hast heute Morgen erkannt, dass er für dich ganz persönlich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Dann möchte ich dich ermutigen, komm zu Jesus. Er steht heute Morgen vor der Tür und klopft an. Lass ihn ein. Du wirst einen Frieden erleben, den dir niemand sonst auf der ganzen Welt geben kann. Das ist ein übernatürlicher Friede, der dir niemand nehmen kann, der nur allein in Jesus zu finden ist. Hoffnung, Freude, Wiederherstellung. Und da möchte ich dich ermutigen, nur er kann retten, heilen und befreien. Niemand sonst auf der Welt kann das. Und ich würde jetzt gern noch beten und danach singen wir ein Lied. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du heute noch rettest, heilst und befreist. Wenn jetzt Menschen da sind mit Wunden, Vater, heile du. Heile du, sei du jetzt da und wirke, verbinde Wunden. Vater, ich danke dir, dass du kommst, dass du dich offenbarst. Oh Jesus, danke Jesus. Du bist der Heiler. Du bist Jahwe Rapha. Du bist Jahwe Rapha. Vater, und wenn jemand hier ist, der noch nie sein Herz dir geschenkt hat, der sich noch nie eingeladen hat, Jesus, ich bitte dich, offenbar du dich ihm. Oh Jesus, du liebst es zu retten, zu heilen, zu befreien. Jesus, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und wenn du hier bist, ist alles möglich. Und ich lade dich ein, komm zu Jesus. Seine Arme sind offen. Er kann Dinge wieder heile machen. Es ist ihm nichts unmöglich, gar nichts. Danke, Jesus. Ich gebe dir allein die Ehre. Dir allein, Jesus. Amen.